Endzone. Der DAZN NFL Talk wird präsentiert von Discover Airlines.
139, ich gewinne, lalalala. Hallo, mein Name ist Flo Hauser, ich grüße euch zur neuen Folge, nicht Nummer 139, sondern Nummer 89 zu Endzone der DAZN NFL Talk, unser Podcast rund um die NFL. Und ihr hört ihn noch nicht, einige sehen ihn schon, wenn ihr über die Plattform schaut, aber er ist aus gutem Grund ruhig, mein lieber Kollege Christoph Stadler, ich freue mich auf die neue Folge und ich habe dich besiegt, mein Freund. Ich habe dich besiegt in Fantasy.
Bei mir war der Ton gerade weg. Ich habe jetzt gerade erst eingeschaltet. Heute ist eine pickepackevolle Sendung. Wir wollen über die Denver Broncos reden, die irgendwie gut dastehen, trotzdem in der Krise sind. Wir haben ein absolutes Topspiel aus der NFC West. Nein, herzlichen Glückwunsch, Flo, natürlich. Ja. Erstmal grüß Gott und dann herzlichen Glückwunsch, weil wer eine gute Woche mal hat, die muss auch belohnt werden, wenn er mich als Gegner bekommt, dann...
Das einzige
also
Problem.
Also mit der Truppe überhaupt einen Sieg einzufahren, ist Glückwunsch an dich. Es ist wirklich beschämend, was meine Truppe da abgeliefert hat.
Ich muss dir echt sagen, ich weiß noch gar nicht, ob ich mich wirklich freuen soll, weil natürlich ist es irgendwie lustig und keine Ahnung, weil vielleicht die es schon mal mitbekommen haben. Es wird ja immer mal wieder auch nach unserer Fantasy-Runde gefragt mit den Endzone-Kommentatoren. Ich habe ja komplettes Verletzungspech und am Ende des Tages habe ich jetzt den zweiten Sieg überhaupt erst eingefahren. Und das halt gegen dich. Und einer von uns muss ja eigentlich gewinnen, sonst haben wir wieder irgendeinen komischen Gast am Start. Aber ja,
ich sage nur... Das kann ich schon mal sagen, von uns wird keiner gewinnen. Das wird zu 100% nicht passieren.
Ja, aber jetzt habe ich uns ja quasi selbst torpediert. Aber nur mal für euch, also die Truppe aus Dylan Gabriel, Isaiah Davis, Demercado, wen habe ich noch
gehabt? Washington.
Johnson, genau, zwei Wide Receiver, Parker und Malik Washington. Und der einzige Star ist Gibbs, also das ist schon irre, dass ich das gewonnen habe. Aber
sich jeder daheim, Alter, wie konnte der denn gegen Christoph super Auswahl verlieren? Hat er etwa nicht aufgestellt? Richtig, hat nur einen Spieler aufgestellt.
Den Kicker.
Das ist eigentlich wirklich beschämend. Jameson Williams war gut bei mir, Trayvon Henderson war eigentlich gut bei mir, selbst Mac Jones war gut, aber Jefferson hat versagt. Selbst Will Reichert war gut. Warum war ich so schlecht? Ich verstehe es nicht.
Das
ich
ist leider nicht so. Das war auf jeden Fall meine Höchstpunktzahl in dieser Saison. Also
herzlichen Glückwunsch nochmal. Toll.
Season High an der Stelle. Und ja, aber lassen wir das Fantasy-Thema. Irgendwie trotzdem witzig gewesen, denn wir waren ja 4 Tage gemeinsam in Berlin und haben dann gegeneinander gespielt. Das war natürlich Thema über dieses Wochenende. Und da sind wir schon beim Thema, Christoph. Wir sind frisch zurückgekommen aus dem Berlin-Game. Die Colts gewinnen in Overtime. Es war sehr, sehr spannend. Du hast kommentiert mit Adino Rassid. Ich durfte mit Roman Motzko seiner Seitenlinie stehen. Wie war es für dich? Was nimmst du mit? Außer ein bisschen berlinerisch.
Ich glaube, erstmal müssen wir so fangen. Wie war es für dich? Roman kann ich jetzt nicht fragen, aber für dich als Berliner. Das ist ja schon was Besonderes. Ich bin kein Berliner. Es war in Berlin. Ich war zum Beispiel zum ersten Mal im Olympiastadion. War schon beeindruckend, das jetzt auch mal von innen dann zu sehen. Aber für dich als Berliner, wie war es dann da unten zu stehen?
Ich habe, und es ist wirklich nicht gelogen, ich kriege jetzt tatsächlich wieder Gänsehaut, weil das war schon, also als es dann wirklich so kurz vor Spiel war, ich meine beim Vorlauf, wenn wir dann moderieren und so, ist man auch fokussiert, da ist man dann natürlich im Thema, aber auch das hat großen, großen Spaß gemacht und ich durfte erstmals so an der Seitenlinie auch beim NFL-Spiel stehen, weil wir hatten ja die Deutschlandspiele schon, da mussten wir auf der Moderationsposition oft dann auch mal eben nach oben. Diesmal war es so, dass wir komplettes Spiel unten verbringen durften und dann war es wirklich was Besonderes. Also ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist mein Heimatstadion, es ist was ganz Besonderes. Die Stimmung war überragend. Also vielen Dank an euch NFL-Fans auch wieder. Das hat großen, großen Spaß gemacht. Ich habe ständig gegrinst und kann gar nicht mehr dazu sagen, außer dass es unfassbar viel Spaß gemacht hat. Stand an der Falcons-Sideline und haben das Spiel da verfolgt. Deswegen, einfach grandios. Besonderer Moment, besonderer Ort, so richtig gefasst habe ich es immer noch nicht, aber hat großen Spaß gemacht, auch mit euch allen im Vorfeld, die wir getroffen haben. Es gab so ein paar in der Stadt. War wirklich sehr, 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 sehr cool.
Ja, und ich muss echt sagen, Olympiastadion, ich meine, wir waren in München, wir waren in Frankfurt, Olympiastadion auf die 1. Also arbeitstechnisch hat sich schon qualifiziert, um auf die, also Kartoffel auf 1, Olympiastadion auf 2, so wäre meine Reihenfolge. Nee, also echt, Stadion, nochmal, ich war zum ersten Mal da und natürlich kennt man es mit der Tatanbahn, ist schon weit weg vom Kommentatorenplatz, war es dann überhaupt nicht schlimm, also es war tippitoppo, geile Plätze und unten hatte man super arbeiten können. Ich fand das schön aufgeteilt mit der Bühne links, rechts, also Bühne in Anführungszeichen, aber links, rechts hast du Musik quasi machen konntest, dass am Marathontor natürlich dann auch nochmal der Platz war für eine Bühne in Anführungszeichen. Weil in München ist schon alles, es ist halt ein Fußballstadion in München, ist alles sehr gedrungen, alles sehr eng. Also ich habe immer noch den Abdruck von der Halftime-Show aus München an meinem Rücken, weil die so eng an uns vorbeigefahren sind. Trotzdem echt Kompliment, Berlin. Also, dass die Football genauso lieben. Natürlich war diese geschichtliche Komponente noch eine große. Die war, glaube ich, bei den Amerikanern, ehrlich gesagt, größer als bei uns, weil ja. 36 Jahre Mauerfall. Es wird in Deutschland nicht mehr so thematisiert, weil, also natürlich ist noch ein Thema, um Gottes Willen. Ja. Aber das ist für uns, gerade für unsere Generation, völlig normal, dass wir ein einheitliches Deutschland haben, kein geteiltes Deutschland. Für die Amis ist die Geschichte, glaube ich, noch ein bisschen größer. Ich meine, die sind ja bis 1936 immer wieder zurückgegangen mit Jesse Owens und dem sportlich großen Erfolg, als man eben Adolf Hitler dann da quasi einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das war jetzt bei uns nachvollziehbarerweise nicht so das große Thema.
Nee,
weil das stimmt. Unsere Geschichtsbewältigung, die haben wir schon auch alle gemacht. Bei den Amis war das ein sehr großes Thema natürlich immer. Ja. Und ich glaube, für ein deutsches Ohr, für ein deutsches Auge auch immer so ein bisschen, hat sich komisch angefühlt.
Merkwürdig, ja, definitiv. Aber noch einmal, Chapeau Berlin, Chapeau Berliner Olympiastadion an alle Organisatoren und an alle Fans. Es war eine ganz, ganz tolle Stimmung und ich bin da genau bei dir. Es wirkte nicht irgendwie, dass das irgendwie da nicht reinpasst. Das hat von
Anfang gar nicht.
An, wie der Berliner sagen würde, Arsch auf einmal, ihr passt. Und das fand ich wirklich herausragend, ja.
Ja, und dann gibt's ja noch eins, also ein International Game, auch das wird dann ein Debüt sein. Da ist aber nicht nur das Debüt in dem Stadion, im Bernabeu in Madrid, sondern überhaupt zum ersten Mal in Spanien. Und ich sag's dir ganz ehrlich, also das Spiel heißt Washington Commanders gegen Miami Dolphins. Leider mit der Verletzung von Shane Daniels nicht mehr das, was man sich so unbedingt, glaube ich, erhofft hat. Auf der anderen Seite die Dolphins mit einem tollen Sieg jetzt am Wochenende. Vielleicht dann doch etwas besser, als man es auch wieder gedacht hätte. Trotzdem, die spanische Komponente finde ich extrem spannend, weil in meinem Kopf Spanien jetzt nicht als Football-Hype-Land abgespeichert war. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du irgendwelche spanischen Bekannten, die sagen, bei uns ist es auch ein super Hype? Ich bin da völlig blank, was die Erwartungen anbelangt in Madrid.
Nee, da bin ich bei dir. Kann ich auch noch nicht beantworten. Das ist halt der spanisch sprechende Raum, den es natürlich auch in Mexiko gibt, den auch bei den Miami Dolphins, das ja auch Sinn ergibt.
Ja, aber logisch.
Nicht, keine Ahnung, Mittel- oder Südamerika, wo die Dolphins dann auch ein Thema sind. Aber umgekehrt weiß ich, dass viele Miami Dolphins-Fans und auch viele, die es da in Miami oder beheimatet sind, Fans vom spanischen Fußball, vor allen Dingen vom FC Barcelona auch sind. Ganz wieder witzig, dass wir dann im Bernabeu spielen, aber für mich ist es auch noch nicht so richtig greifbar. Es gab ja mal die Barcelona Dragons, die Madrid Bravos in dem europäischen Football, aber inwieweit...
Das weißt du besser, aber war da zuschauertechnisch was geboten?
Nee,
klar, ist nicht die NFL?
Nee, nicht wirklich. Nein, nicht wirklich. Also die sportlich waren die Bravos ganz gut, die Dragons, ja, okay. Aber ich glaube, das ist, also das, deswegen, ich kann es auch noch nicht so richtig greifen. Da bin ich sehr gespannt, wie das stimmungstechnisch vor allen Dingen wird, wobei man auch sagen muss, Christoph, gerade auch jetzt in Berlin waren ja auch sehr, sehr viele Amerikaner da, sehr, sehr viele International-Fans. Das habe ich zumindest in der Stadt im Vorfeld auch schon sehr, sehr viel gemerkt und das wird vielleicht in Spanien auch so sein. Gucken wir mal.
Nur bei Deutschland, also egal ob Berlin, selbst München, wo es jetzt keine Football-Franchise mit der großen Historie gab, beziehungsweise dann auch in Frankfurt, du wusstest einfach, da ist, also in Frankfurt, Berlin sowieso der Football verwurzelt, das ist ein No-Brainer. München ist zwar eine Fußballstadt, aber auch da war dann schon klar, das erste Mal, da kommt ein Tom Brady, das kriegen wir schon gelöst. Ja. Bin ich jetzt gespannt in Madrid tatsächlich, wie groß da dann, es muss ja gar nicht mehr Hype sein, ich mag das Wort schon gar nicht mehr, ehrlich gesagt, Hype, aber wie es so angenommen wird, bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt, weil ich gar kein Gefühl für habe, aber das macht die ganze Sache ja umso spannender, dann am Sonntag um 15:30 ist Kickoff live bei uns zu sehen. Lassen wir uns einfach mal überraschen, was rauskommt.
Absolut.
Ob da was rauskommt.
Und ich bin auch gespannt, ob du vielleicht am Ende der nächsten Woche mehr Berlinerisch oder mehr Spanisch gelernt hast. Da bin ich dann auch gespannt.
Sí, señor. Sí, señor.
Die News.
Ja, einige News gibt es natürlich auch wieder in der NFL und eine recht schlechte leider gleich zum Anfang. Der Wide Receiver / Cornerback / Allzweckwaffe Travis Hunter von den Jacksonville Jaguars hat jetzt tatsächlich sich einer Knieoperation unterziehen müssen und wird für den Rest der Saison ausfallen. Davor war er erstmal nur auf die Injury Reserve Liste gesetzt worden. Man hat es beobachtet, ob das eine konservative Behandlung geben wird, helfen wird. Dem ist jetzt nicht so. Also er wird 6 bis 7 Monate fehlen und damit in dieser Saison nicht mehr auf dem Feld stehen.
Saison aus hat auch Brian Daboll, der Head Coach von den New York Giants. Schön, der wurde am Montag entlassen. Irgendwie war ich schon überrascht und war nicht überrascht. Also sie stehen 2-8, das ist das dritte Jahr in Folge, dass die Giants mit Brian Daboll 2-8 gestartet sind nach der Niederlage gegen die Chicago Bears. Nach 3,5 Jahren ist jetzt Schluss für Brian Daboll und deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Der saß ja vor der Saison schon auf dem Hot Seat. Der Owner John Mara hat ja auch sehr deutlich gesagt, dass seine Geduld langsam zu Ende geht. Das sollte einen schon zusammenzucken lassen. Mhm. Ja, Dable-Geschichte, nicht mal bis zum Saisonende hat das geschafft. Ehrlich gesagt dachte ich, nach Saisonende wird Schluss sein, dass es nicht mal bis zum Saisonende schafft. Krass.
Ja, total krass. Offensive Coordinator Kafka wird jetzt interimsweise übernehmen. Stimmt. Und deine Einschätzung würde mich interessieren, weil der GM wurde eben nicht gefeuert. Da gibt's ja auch sehr, sehr viel Kritik, logischerweise, in der Zusammenstellung, wobei die Rookies Scadaboo, Dart, die haben jetzt ja zumindest mal ein Stück weit eingeschlagen, auch wenn Scadaboo jetzt verletzt ist. Aber auch am GM muss man natürlich, wie im Fußball auch, wenn ein Trainer fliegt, dann muss auch der Sportdirektor zumindest mal hinterfragt werden. Das ist jetzt nicht der Fall. Er wurde jetzt ganz klar damit beauftragt, sich auch um einen neuen Trainer zu kümmern.
Genau, Joe Shane, der GM, der bleiben darf. Ich gehe nochmal ganz kurz schnell zurück auf Dable, weil ich glaube, dieses Spiel gegen die Bears war dann, also logischerweise war es der ausschlaggebende Punkt, dass er entlassen wurde, aber wie es das dann wieder zustande kam, dass Dart mit einer Concussion diesmal wirklich auch raus war. Mhm. Der war jetzt in 4 von 7 Spielen. Es war immer irgendwas mit einer Concussion. Er konnte bislang immer weiterspielen. Wir haben alle, ehrlich gesagt, nur darauf gewartet, dass das passiert. Musste gegen die Bears dann früh raus. Sie haben wieder eine Führung verspielt, ich glaube zweimal mit 10 Punkten geführt, 17 zu 7, 20 zu 10, haben das dann jemals wieder verzockt, das ist ja auch nicht zum ersten Mal jetzt vorgekommen und das war eben auch so ein bisschen, was man raushören konnte, das hat ihm dann den Job gekostet, weil eben so die Frage aufkam, der konnte einfach Jackson Dart nicht schützen, man muss ehrlich sagen, man hat ihn zum Fraß vorgeworfen, weil die Frage kann man stellen, warum wurde er nicht mehr beschützt und auch mehr Selbstschutz vor Jackson Dart, weil der ist wie Scadaboo, Augen zu und durch die Wand.
Ja.
Da ist eigentlich Selbstschutz, die Verantwortung vom Coach, meines Erachtens auch mehr gefragt, als er ins Zelt reinkam. Das war ja auch noch so eine peinliche Nummer, welcher Coach läuft ins blaue Zelt rein, wenn der Quarterback da untersucht wird. Also da war so viel mit dabei, wo vielleicht auch irgendwann sagen konntest, Brian, nee, geht nicht mehr.
Ja, wobei ich insgesamt diese sportliche Entwicklung eigentlich, es waren ja auch gute Momente dabei, darf man nicht vergessen, auch gegen die Eagles zum Beispiel und so weiter und so fort, wäre er vielleicht in seinem ersten Jahr, wäre jetzt noch nicht entlassen worden, aber dadurch in der Zeit, seitdem er auch mal Coach of the Year war, es keine Entwicklung gibt, macht das jetzt natürlich Sinn, aber da setze ich nochmal in Klammern, warum da nicht auch der GM
meint, ist wie die Entwicklung von Jackson Dart, da war ich ja schon ein bisschen kritischer, ist höchst positiv, nur was eben auch, ich habe es irgendwann nochmal nachgeschaut, seit Woche 4 ist er Starter, seitdem hat er 55 Rushing Attempts, das ist 10 mehr als die Nummer 2 Drake May, also die Offense hat drauf gefußt, lauf uns zur Not irgendwas raus und der hat halt dann jeden Hit eingesteckt und da muss, glaube ich, dann der Head Coach irgendwann schon auch sagen, das wird Teil des Spiels bleiben, aber du bist nicht freiwillig, das können wir nicht machen und jetzt vielleicht so zum GM, weil da bin ich relativ klar in der Meinung, dass ich sage, der hätte auch gehen müssen, wenn ich einen von beiden entlasse, mache ich das nicht. Ich entlasse beide, weil beide zur selben Zeit gekommen sind. Joe Shane hat öfter auch mal daneben gegriffen, hat auch gute Sachen gemacht, beispielsweise im Draft. Der Barclay-Abgang, das Desaster, dass der zu Philadelphia geht, Champion wird, wird immer über allem schweben. Hat aber auch einen Xavier McKinney abgegeben, um dann jetzt im Sommer Javon Holland zu holen, für schon auch viel Geld, was wir auch schon angesprochen haben in der Offseason, was ein interessanter Move auf jeden Fall war. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob Jackson Dart nicht eher die Wahl von Brian Dable war und nicht von Joe Shane. Ich hätte beide entlassen, weil für mich gehören da beide zusammen. Und Brian Dable jetzt so als das reine Bauernopfer, alleinige Opfer oder der alleinige Schuldige, sehe ich nicht. Da sind für mich beide zusammen.
Ja.
Hätten zusammen auch dann die Verantwortung übernehmen müssen.
Ja, plus eins kann ich nur unterstreichen. Also wird spannend zu sehen sein, wie es bei den Giants weitergeht. Spannend war auch eine Thematik, die jetzt übers Wochenende aufgekommen ist. Und zwar bei den Detroit Lions hat der Head Coach Dan Campbell quasi mitten im Spiel, kann man eigentlich so sagen, das offensive Playcalling übernommen von Offensive Coordinator John Morton. Er hat das wohl schon häufiger gemacht, dass er immer mal wieder Dinge auch gecallt hat. Klar, wenn man Head Coach ist, glaube ich, kann man immer overrulen, was seine
Untertanen machen. Er sagt auch selber immer, dass er Playcalling wahnsinnig gerne macht, aber er eigentlich mehr so der Manager des Ganzen war, mit Ben Johnson als OC noch.
Ja, so ein bisschen der Berater, weil overrulen kann das immer, aber das finde ich schon eine sehr, sehr interessante Entwicklung, weil er es, glaube ich, jetzt am öftesten gemacht hat in einem Spiel als bisher je zuvor.
Ja, vor allem, wir haben ja, ich muss nochmal lügen, vor 2 Wochen, 3 Wochen, wo ich nochmal die Frage gestellt habe, so das Learning, ist die Lions-Offensive schlechter geworden? Ja, zahlentechnisch teilweise schlechter geworden, trotzdem hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass wir hier von einer schwachen von der schwachen Offensive reden. Die haben über 30 Punkte oder knapp 30 Punkte, nicht über, knapp 30 Punkte im Schnitt, die zweitbeste Scoring-Offense. Finde ich jetzt schon okay. Nur ich glaube, das hat dann Dan Campbell, dafür ist er, glaube ich, auch zu motiviert, hat zu große Ziele, dass er gesagt hat, na, das ist mir alles zu wenig, weil es schon auffällig ist und das ist ja auch die Identität. Das Laufspiel ist einfach ein wichtiger Treiber. Die drei Niederlagen, die sie hatten, waren sie jeweils unter 100 Rushing Yards. Mhm. Bei den Chiefs, gegen die Vikings, gegen die Packers, durchaus gute Gegner, muss man ehrlicherweise sagen. Bei den 6 Siegen, die sie eingefahren haben, waren sie immer über 100 Rushing Yards, viermal sogar über 116 Rushing Yards. Und jetzt gegen die Commanders, als er das Playcalling übernommen hat, und das ist so lustig, 226 Rushing Yards. Das Season High, also das hat sich irgendwie schon ausgezahlt. Auf der anderen Seite, jetzt mit John Morton, fühlt sich an wie so eine Lame Duck OC-Position. Ja, wie dein Eindruck ist.
Ja, das ist immer das Ding, wenn du was von jemandem übernimmst, welche Aufgaben hat er denn jetzt dann? Ja, klar, also es geht um Scouting-Team, es geht darum, einen Plan zu entwickeln, ein Matchup zu entwickeln. Das macht der Dan Campbell natürlich nicht alleine, der leitet auch weiterhin die Team-Meetings etc. pp. Aber ja, wenn du dann quasi, ich meine, ich glaube für uns alle ist klar, als Coordinator ist die Hauptaufgabe das Play-Calling und im Spiel dann auch natürlich immer gemeinsam mit dem Head-Coach, das darf man nicht vergessen, Dinge zu entscheiden. Jetzt ist er eher so in der Vorbereitung unterwegs. Und ja, finde ich interessant, in seinem ersten Jahr dann eben als OC so ein Stück weit in den Schatten jetzt zu stellen. Aber gut.
Weil rein zahlentechnisch war es natürlich ein super Spiel. Auf der anderen Seite waren es halt dann nur die Commanders mit einer wirklich schwachen Defensive. Aber es gab ja schon Probleme in dieser Offensive. Nochmal zahlentechnisch lässt sich das schon ablesen. Zum Beispiel bei Explosive Plays. In dieser Saison hatten sie keine 3 Explosive Runs pro Spiel. Letztes Jahr war es pro Spiel einer mehr. Third Down Conversion, eigentlich schon eine Stärke von ihnen. Die war dieses Jahr bei nicht mal 38%. Letztes Jahr war sie bei fast 50%. Und jetzt gegen Washington, was kam raus? 6 Explosive Runs, Season High. Und 50% Third Down Conversion, 5 von 10 waren sie da. Jameson Williams war wieder viel mehr involviert. Das weiß ich auch, weil er bei mir in Fantasy ist, sonst hätte ich noch deutlicher gegen dich verloren. hat Morton selber schon angesprochen nach der Niederlage gegen die Vikings. Ah, den müssen wir reinbekommen. Das hat dann gegen die Vikings eigentlich ganz gut funktioniert. Jetzt aber halt auch. 6 Catches, 119 Yards, jeweils Season High. Also irgendwie hat da alles dann fast schon zu gut vielleicht funktioniert. Es waren halt am Ende nur die Washington Commanders. Auch Play-Action-Rate beispielsweise. Die spielen viel Play-Action. Die Rate bei Goff war dieses Jahr aber 5% weniger zum Beispiel als letztes Jahr. Was war jetzt gegen Washington? Play-Action-Rate von 52%. Auch das Season-High, der höchste Wert überhaupt dieses Jahr von der Mannschaft.
Ja, also ich grad sagen,
das liest sehr, vielleicht sehr fast schon alles zu perfekt. Lions spielen jetzt gegen Eagles. Die Eagles. Sunday Night Football, bin ich dann gespannt, ob es gegen die Defensive auch so gut funktioniert, mit Explosive Plays, mit Runs, mit Third Downs, mit Play Action, weil das ist ein anderer Test als dann bei allem Respekt die Commanders.
Absolut.
Aber spannend.
Und um mit den News weiterzumachen, denn du hast es gesagt, es waren nur die Commanders, das hat auch eine Konsequenz bei Washington tatsächlich, denn da haben wir das gleiche Thema, Play Calling, dann jetzt nach dem Spiel, also Head Coach Dan Quinn wird das Defensive Calling übernehmen von Defensive Coordinator Joe Witten und das ist halt eine Konsequenz. Ich meine, er war Defensive Coordinator, er ist ein Defensive-Minded Head Coach. Ob es dann besser wird, davon ist eigentlich auszugehen, wenn man dann komplett die Eigenverantwortung wieder in die eigenen Hände nimmt.
Da zum Beispiel, wenn ich sage, Morton, Lame Duck, da habe ich aber das Gefühl, das könnte wieder für ihn gehen, weil Morton und Campbell eine Vergangenheit haben, dass man dann auch sagt, komm, irgendwann, wenn es läuft, kriegst es wieder, ist auch für dich eine neue Position. Ja. Bei Witt, ehrlich gesagt, der bleibt im Coaching-Staff, habe ich das Gefühl, das hätte man vielleicht nicht machen können. Der ist wahnsinnig loyal, weil die auch schon bei den Falcons ein Jahr zusammengearbeitet haben, bei den Cowboys. Aber jetzt ist ja, Quinn ist der Defensive Coordinator und der Playcaller. Was ist denn Witt noch? Ja. Natürlich ist eine Vorbereitung mit dabei, aber da bist du eigentlich quasi völlig enteiert.
Ja, total. Aber wenn es nicht läuft, muss man als Headcoach solche Entscheidungen treffen und dementsprechend auch übernehmen. Bin ich gespannt, wie es bei den Commanders dann eben in Madrid, vor allen Dingen jetzt gegen die Dolphins, weitergehen wird. Einer wird
Trey Amos, Cornerback ist verletzt raus. Ja. Da ist der Nächste bei den Defensive Backs raus. Lattimore und Harris ja schon verletzt, jetzt Trey Amos. Also mein Gefühl ist ehrlich gesagt nicht, dass es viel besser wird.
Zumal auch, und das wollte ich gerade machen, die Brücke auch weiter schlagen, einer in der Defense, schlagen ist das Stichwort, in der Defense wird auch nicht dabei sein, Darren Payne, der Defensive Tackle, ist für ein Spiel gesperrt worden, die haben auch Berufung eingelegt, aber es bleibt jetzt dabei, ein Spiel ohne Bezahlung, daher habt ihr alle mitbekommen, in dem Spiel gegen die Detroit Lions, Amon-Ra St. Brown eine auf den Helm gezimmert hat und sogar noch einen Ref da so halb mit erwischt hat. Deswegen ist der jetzt für ein Spiel gesperrt. Absolut dämliche Aktion, richtige Entscheidung. Und der ist jetzt nicht dabei, nachdem er Amon-Ra eine gezimmert hat.
Spannend, weil Kinlaw, der Teamkollege danach, meinte, St. Brown hat zuerst geschlagen. Ich habe ehrlich gesagt nichts gesehen.
Nee.
Die hatten sich vorher schon gekabbelt. Aber klar, du stehst nebendran und haust ihm in der Fresse rein. Auch wenn der Helm auf ist, dass du dafür gesperrt wirst, glaube ich, durfte auch mit nichts anderem rechnen, würde ich jetzt mal behaupten.
Und das ist immer das Schöne in der NFL. Der hat aber angefangen, der hat aber angefangen. Das, was die Refs als erstes sehen, das wird bestraft. Und ich habe auch nichts von St. Brown in irgendeiner Art und Weise gesehen, dass da gewalttätig gewesen wäre.
Ja, insofern. Aber wobei, ich glaube, St. Brown ist ein Gegenspieler, dem möchtest du schon so über 60 Minuten einen in die Fresse immer hauen. Weil der, glaube ich, kann ja richtig auf den Sack gehen. Du solltest halt nicht machen.
Weil er gut ist.
Weil er gut ist, aber du, ja, und glaube ich auch schon ein sehr loses Mundwerk hat. Trash-Talk, glaube ich, ist da groß geschrieben, aber trotzdem darfst du ihm halt nicht in die Fresse hauen. Das geht halt einfach nicht. In keiner Sportart geht das, außer du boxst.
Werbung.
Ja, und sportlich läuft es bei Amon-Ra St. Brown ja auch aktuell richtig, richtig gut. 8 Receiving-Touchdowns hat er schon, also mit den Lions generell super, super Saison von ihm.
Ja, und die Grundlagen werden natürlich wo gelegt? In Deutschland, in einer seiner zwei ja, Heimatländern, da war auch mit Kids wieder aktiv, hat da Trainingslager veranstaltet in München bei uns ums Eck, in der ja, richtigen Heimat in Köln oder auch in Leverkusen.
So ist es. Und da war er die ganze Zeit mit dem Ford Ranger Plug-in-Hybrid unterwegs und der passt irgendwie zu einem Wide Receiver, weil der kann nämlich auch alles. Uneingeschränkte Nutzlast, maximale Anhängelast und hervorragende Geländetauglichkeit. Perfekt für Amon-Ra.
Ja, okay, genau. Das kann er überall machen, ob im freien Straßen, im freien Gelände oder im normalen Straßenverkehr, auf normalen Straßenbelag. Mit allem geht alles bei Amon-Ra.
So ist es. Und wenn du oder ihr auch schon mal Pickup fahren wolltet, dann macht doch einfach. Bucht einfach eine Probefahrt bei Ford.de oder geht zu einem Ford-Partner in eurer Nähe.
Werbung.
Und jetzt kommen wir zu einer Mannschaft, die ich eingangs schon mal erwähnt habe, mit einem kleinen Augenzwinkern, um die Fantasy-Blamage abzuwenden. Die Denver Broncos, das haben wir uns eigentlich beide mehr oder weniger gleichzeitig geschrieben. Letzte Woche nach Thursday Night Football, wir müssen über die Broncos reden. Die stehen hier 8-2. Zum fünften Mal, dass sie 8-2 gestartet sind. Zum ersten Mal seit 2015. Das war das Super Bowl-Jahr. Es sind 7 Siege in Folge. Auch zum ersten Mal seit 2015, seit dem Super Bowl-Jahr. Und trotzdem ist irgendwie, naja, Ärger im Paradies ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber es gab Buhrufe. Das ist crazy.
Ja, das ist also sehr, sehr verrückt. Wir waren ja in Berlin gemeinsam, haben natürlich das Spiel dann geguckt und ich war voll überrascht. Also ich dachte mir so, was geht da ab? Und deswegen hast du sofort die Idee gehabt. Aber
auch ehrlicherweise, dass du zweimal eingeschlafen bist.
Ja, auch das Spiel war echt, also Leute, also gut, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber da hattest du sofort die zündende Idee, hey, da müssen wir mit jemandem von vor Ort sprechen, weil macht ja Sinn. Die stehen das richtig gut da und trotzdem rumort es irgendwie. Und deswegen hast du wen eingeladen?
Genau, Cody Rourke, der berichtet jeden Tag über die Denver Broncos. Mit dem hatten wir im Sommer ja schon mal gesprochen. Eigentlich mit dem Wissen, das könnte eine Mannschaft sein, die positiv überraschen kann. Machen sie irgendwie auch, über die wir dann vielleicht auch im Laufe der Saison mal sprechen werden. Das haben wir Cody schon angekündigt und er hat sofort zugesagt, war dabei. Und das hört er jetzt. Ja, Cody, we have to talk about a top team, about the Denver Broncos, but not everything is perfect in Denver. It feels strange because you have a record of 8-2, but there had been boos Thursday Night Football. You win against the Raiders, the Broncos win against the Raiders, but there had been booing, which is special, which is strange if you are an 8-2 team. What's going on in Denver?
Yeah, it's crazy. Look, the Broncos offense has been struggling. They haven't been efficient most of this season. They've had a couple of games here and there where they've pieced together some good performances. I think early on against the Colts, as we have now seen, the Colts have become a really good team. Right now, Denver, the Colts, and the Patriots, we all know, are tied for the best record right now in the NFL. But I think the challenge here is that the offense just simply hasn't played up to the standard. I think that there were really high expectations on what we were going to see from this offense. After what we saw Bo Nix do last year as a rookie, I mean, he led all rookies in overall touchdowns with 34 total TDs. Last year, 29 passing touchdowns, which was second in NFL history all time by rookies. He surpassed Baker Mayfield for that. And you saw just this climb from Bo Nix and this confidence saying, okay, wow, at the end of the season, he really started to kind of turn it on a little bit, play well, make some big-time throws. This year, it's just been so up and down for Bo. You know, look, I think when you look at his numbers are still pretty promising from a production standpoint. 18 touchdowns compared to just 8 interceptions. He's obviously got, you know, a couple of rushing touchdowns on the ground, 3 this season. He's in the top five in terms of overall touchdowns by quarterbacks so far this year, seventh in the NFL in passing yards. But the offense has just been so up and down, and at times it's been anemic. And so when the offense, Thursday's game, as you all witnessed, eight of their first 12 drives that they had resulted in three and outs. And so the fans were booing the on-field product, and rightfully so. The offense was porous. I don't think that they were booing the players. I think more so they were booing the result, that the offense has just been rough and the defense has been carrying the water for them. That's, I think, just the frustration that's kind of mounted up in this fan base here.
But to try put it in a positive way, because, of course, from these eight wins, there were six one-score games. And in these wins, the offense, with the lack of consistency, because there was like the first half of the game or even three of the four quarters, were not that good. But at the end, Bo Nix delivered with his guys, had comebacks, had really good play calling, and also this and that. To put it in a positive way, what can they do to get back to this fourth quarter offense of the Denver Broncos?
Yeah, look, I'll say this. The thing about Bo is he's proven to be a winner in a sense, and in tough situations where the Broncos are trailing, he seems like he's ready for the moment. I mean, he's played in 27 career games so far. He's got seven fourth quarter comebacks, seven game-winning drives in his young career. That's crazy. Very impressive. You don't want to be in that situation, though, but the fact that you can you can flip a switch, I think speaks volumes to this team. And I think that Giants comeback was incredible by what Denver was able to do. But you don't want to find yourself in that situation. I think the biggest issue here, gentlemen, is that there is this imbalance right now with the Broncos offense between how often they're throwing the football and how often they're running. If you look at them statistically, they're a top five rushing offense in the NFL. But if you look at the last couple of weeks, specifically against the Houston Texans, against the Las Vegas Raiders, Bo Nix has thrown the football 15-plus times in the first half of the last two games, while the Broncos have ran the ball six times against Houston in the first half, six times against the Raiders in the first half. That balance is very uneven in favor of them throwing it, and Bo the last couple of weeks has struggled with completing passes. And so when that's the case, they're getting three and outs there. I think Denver had six or seven straight three and outs to open up this game offensively. It was something I've never seen. It was one of the worst offensive performances we've seen in a long time. Mm-hmm. But it's also, I would say this, it's not the slump that they are in right now isn't as doom and gloom as it should be. Yes, those last two games have been concerning. Yes, there's been a trend over the course of the last seven games where the offense just simply has been too inconsistent. But these are issues that I think when you look at on film, it's fixable. From a play calling standpoint, if you can find a way to run the ball early on, stick with it, that opens up other elements of your game. If you're running the ball really well, guess what opens up after that? Play action passes. Whereas Denver's trying to open up the play action without really establishing the run. Defenses are like, hey, we're ready for it here. And obviously Denver's got some personnel tendencies that are kind of telling the defense if they're passing the football. For example, if Tyler Bidet comes in, number 28, whether it's second down, third down, you name it, the defense knows that they're throwing the ball because he's not getting carries as a rusher out of the backfield.
But I mean, if we all see this kind of offense, why isn't there a change? I'm missing the let's say second dimension of this offense. Or is Sean Payton just holding back Bo Nix? Doesn't he trust him really? What is the issue? Because for me it always looked like they have a connection, because Bo Nix has so much self-confidence. Also last year when there wasn't a play working, he came out and they were arguing, which is I think a great sign playing as a rookie, but handle the situation with a coach like Sean Payton. What is the issue? I don't get it, to be honest.
Yeah, it just seems like there is a little bit of a disconnect between Bo and Sean as the game is ongoing. I'd say throughout the week at practice, you know, they're talking all the time there. During the game, it does seem like, and I've noticed this, I zoom in with my handy dandy binoculars as Bo's coming off the field, and I'm always looking at, like, is he going to talk to Sean? Is Sean going to come to the bench and look at the iPad? Sean never really comes and looks at the iPad after an offensive series, which I feel like if he's calling the plays, he should. I know he's delegating that to his coaches, but it just seems at time that Bo is frustrated with Sean with certain things. And I don't know if you caught the hot mic on Thursday Night Football, but there was a hot mic that kind of caught about, you know, Bo saying, get your personnel in. Follow, you know, before that, there was an expletive that kind of accompanied that, get your personnel in here. But I just think that there's a disconnect between these guys. I think, you know, as the game is going on, things aren't working. they're frustrated. I think rightfully so. Sean's frustrated. The offense is frustrated. Talking to guys in the locker room after the game, they say that they've got to play better or else they know that how they're playing is not sustainable, especially if they hope to make a run in the playoffs. You know, 8-2, you're going to take that. But if the offense can find a way to start playing, then this team's going to be a lot more scarier, I think, than people think that they can be.
And J.K. Dobbins also said it. They said the defense does a great job and we cannot help them. And this is maybe also an alarm sign, to be honest. But do you think then it's a play calling kind of thing or a schemes thing in this offense? Because as we mentioned before, I'm just wondering all the time, and sorry to bring it up again, but you had games and quarters where it looks really, really nice. And I don't get it why they can put it like in at least three quarters of a game. That would help. Yeah. That would help the defense as well.
Oh, yeah, absolutely. I mean, the defense has been doing such a great job this year. If the offense was able to reward them early on in the game, then they could just pin their ears back and not have to, I think, be as crazy in terms of like, hey, we're going to dial up the pressure because we may need to score on defense in order to win this game. I think it would take so much pressure off of the defense there. And I think that there is a combination. Look, Bo has some issues that have certainly been impacting him. I think mentally, his confidence has appeared to be shot the last handful of weeks. And when you have your confidence and it's shaking a little bit, that can translate into impacting other areas of your game. We can see the mental impacting the physical. That's a common thing when we talk about sports and the psychology behind sports performance. But then also at the same time, there are issues with Sean Payton and the play calling at times. And I'll give you an example from Thursday night, 3rd and 1. The Broncos were running the football really well on this one particular drive in the third quarter. And then all of a sudden, Sean Payton has Bo Nix throw a trick play where Bo's throwing it to Cortland. Cortland's dropping back to try to throw it to a tight end who's leaking out on the other side. And then there's nothing there, so he has to run, and he barely gets back to the line of scrimmage, and then you have to punt the football away at that juncture. Whereas just stick with the run, it was working, keep the drive going, and then give yourself more favorable field position. There are times where the Broncos and Sean Payton tries to get too creative, too tricky, and it sets the offense back. And so certainly the whole offense, I think there's too much going on. I think the number one thing that they had to do, simplify their approach here. It doesn't have to be so complex with all the motions and misdirection. Go with the quick passing game. Get the ball to Bo's hands quickly here. You know, I understand the RPO has some value here, but maybe eliminate how often you're running RPO looks there, because, you know, when you're doing that and you have to read a specific guy, that's also impacting footwork and frame from Bo. So it's just a multifaceted issue that's quarterback layered, head coach play caller layered, and also the personnel around him as well. Not to mention penalties. Denver's the most penalized team in the NFL right now. 83 penalties against.
Yeah.
42 of them are on the offensive side of the ball. So Denver, they'll take one step forward, three steps back, and that's been the story all season long.
And is it, sorry, Christoph, is it a lack of the feeling for the offense they got, or is it a lack of the feeling? I mean, Sean Payton is a vet. Is it a feeling kind of thing? Because in the beginning of the season and before the season, everybody, and we talked about, like, on the skill player level, they have good guys for every role. They need to be having a good balanced offense. And now we just don't see this roles at all.
Yeah, no, it's a valid point here too. This is definitely a concern here. It just seems like everything that they're running is too complicated. You know, there's certain rules. They've implemented a new blocking scheme earlier this year in training camp. It's the outside zone scheme, where it's really predicated on the offensive line identifying the front that they're going against and understanding, okay, we're trying to get this as a run to the outside. The tackle, the guard, the tight end, the center, they all have to get up to a specific spot. It's an angle. It's not necessarily you going to block a man. It's, I got to get to this spot, and I got to be able to seal off this angle so that our running back can get to the outside, or we extend them out wide enough that the running back can hit the cutback. They've implemented this new blocking scheme where I feel like it requires a lot of thinking as you're going, and I think that can also be problematic. The offense is too complicated that Denver is running. I think the concepts are awesome. The designs in which guys are trying to be schemed open certainly is there. Sean Payton's identifying certain matchups here. But you have also, I think, deficiencies at different levels of your offense or inexperience that is impacting, I think, the end result of some of these plays that we are seeing end up negatively.
But on the other hand, the offense is too complicated. But, I mean, they're playing screen passes. Passes behind the line of scrimmage, deep balls, hero balls from Bo Nix. That's makes it so strange from my perspective, because is it really so complicated? Is it complicated for Bo Nix? Isn't he good enough as a quarterback? Because I don't think that he's isn't good enough as a quarterback. For me, he's the MFP, the most fun player to watch, because it's always fun to watch him. Because if I would be a Broncos fan, oh, it would be horrible every week. And not only because of Bo Nix, because there's so much stupidness.
I mean, the deep passes came last year, but they do not come this year.
Yeah, and the way that they're trying to design these deep passes, it's while he's running. It's while he's throwing on the run, they're trying to throw deep, which, I mean, the accuracy, when you're trying to roll out and throw deep, it doesn't work. Like, the one interception he threw this past week, launching it into double coverage, that was such a bad decision by him. But we're not seeing those simple elements where it's, hey, Bo's taking a five-step drop, he's planting his foot, and he's throwing downfield, right? It's more so, if he's throwing downfield, he's running up while throwing, or he's rolling out to his right or his left and he's chucking it downfield. You don't have time to be, you know, have your base where it needs to be accurate. So for me, that's been, you know, one of those issues. And I think Bo at times, his footwork has been sporadic, where I think at times he bails from a clean pocket when it is there. And that's just, I think, a mental thing. That's him thinking that pressure is there when it's not. You just have to keep getting reps and going through it. He's going through a little bit of a slump. But, you know, I always try to tell Broncos fans, he's not a finished product. You know, Bo Nix still, I think, can be a really good quarterback.
Exactly.
But you know what people are going to say? Well, he played so much in college and this and that. He's 25. I don't care about that. Look at what Baker Mayfield is doing. Look what Sam Darnold is doing. Mm-hmm. The environment and just being able to grow and make mistakes, that's all part of the QB position. Patrick Mahomes has really ruined it for so many people because the social media age has amplified.
Yeah.
When Mahomes came in, automatically with how he was playing, people now demand perfection from young quarterbacks right away. They don't let them grow and develop. If social media, if Twitter was around when John Elway was a young player, he would have been written off. He would have been kicked out of Denver well before you know, anything, before he could have developed into something special. So it's just, it's patience. But yes, you want to see him play better, certainly. But I think that not only can he play better, everybody around him can also do a better job too.
Absolutely, he can do it better. I just checked the numbers before we talked. The early downs, he always have to play more or less hero ball. On early downs, the success rate is one of the worst. The success rate with passing plays on early downs is one of the worst. So there's so much pressure on him. There's definitely not the best shape he had so far in his short season or short stint in the NFL. But my feeling is there's so much pressure on him to make this big play, to get it done, which is, I don't get it, because Sean Payton, I mean, it's not Drew Brees, not so far. You can't compare with the Saints, Brees.
Yeah.
That's developed for, I don't know, 100 years, that connection. Strange. That's so strange in Denver, that there is so much pressure on this guy. Because sometimes I feel the same, and I'm not a Broncos fan, but sometimes it's his second year.
Yeah. Yes. That's such a great perspective, too, because, you know, like, for example, it didn't take, anytime we bring up Josh Allen, people are like, well, he's not Josh Allen. No, he's not. Like, Josh Allen is Josh Allen. But look how long it took Josh Allen to fully get comfortable in his NFL career to kind of be where he's at now. Like, it took him until year three to really be considered like, wow, this guy has turned it around. Where his first 2 years were just brutal. They were abysmal. People are like, wow, this guy's a bust. Year three comes around, he's playing better. You know, he's one of the best quarterbacks in the NFL right now. And look, he struggled against the Miami Dolphins this past week. No one's having conversations in Buffalo about, Denver needs to draft Buffalo needs to draft a new quarterback. Josh Allen couldn't beat the Bills. This was a weird week in the NFL. And obviously, we all saw Monday Night Football 10-7, where both quarterbacks, Jordan Love and Jalen Hurts, it was not pretty for either of them in that game as well. So it's just the NFL's been crazy this year. Development is never just a straight line up. It's up and down. It's waves. And that's what I think people just have to understand when it comes to the patience of this game. It's what we love about football. What you see 1 week is not necessarily what you're going to get the next. And that's the exciting part about it.
I really like that point, because Peyton Manning was also not good at the beginning with the Colts. And at least we know what he did with the Denver Broncos. Or CJ Stroud, first year, perfect. This year, not that much. But what is your feeling? Because you mentioned the fans as well. We heard the boos. We heard that they're uncomfortable with the situation, but they're 8-2. How's the mentality going on in Denver with every Broncos fans living over there? Are they still like, okay, we have 8 wins and the schedule, okay, they're coming a few tough matches, but we could go over the goal line and go to the playoffs?
Yeah, look, I think the loudest people like on Twitter, the negative folks, they're honestly not the majority, I feel like. Even though mm-hmm. that it's the most amplified stuff that we see, I think a majority of Broncos fans say, hey, we're 8-2, and the reality is that this team isn't playing as good as they can be yet, right? Which is scary, right? If the offense can somehow mm-hmm. fix the issues and play better, this team hasn't even played their best yet, and their defense is on a historic pace, as we talked about here. But if this offense can just play up to the standard in which they've set for themselves, them sitting at 8-2, this can be a dangerous team. Maybe it doesn't happen right now. Maybe they've struggled so far through the first half. Let's say they hit that hot hand in the second half of the schedule, and all of a sudden they ride that into the playoffs. I mean, it certainly is possible here, but it's tough. You never know what you're going to get on a week-to-week basis. You know, personnel, injuries, you know, you just want to stay healthy in that regard. I think that Denver, I think the fan base is, you know, they were anxious after what they saw on Thursday. I think there was a little bit of fear and question, like, you know, is Bo Nix the guy? But I think all of that has kind of been put to the side a little bit, saying, you know what? Yes, he's in a slump. Quarterback development never happens overnight. It takes some time. I think that the majority of the fan base, they're okay. And they understand, I think, that they're patient in the process here with Bo and certainly the offense.
And everything will be okay if they beat the Chiefs on Sunday. Yes. I mean, a big game upcoming Sunday. Division rivalry, always sport-wise, very important game. What do you think about that match, about this matchup? Because that feels like a kind of a little finale. I don't know, because the division is so close with the Chargers playing great football. You can't lose such a game.
If you win, the Chiefs are gone in this division, maybe. That's a big move. Yeah, I mean, you could be 9-2 and the Chiefs are way behind then, so... It's very important.
Yeah, 5-5.
That would be, yeah. Mm-hmm.
Yeah.
That's huge. That's a huge opportunity. You know, obviously, LA's creeping up behind. Here's the thing with Kansas City. You know, Kansas City's got to play Denver this week. They play the Colts next week. The Colts are going to be coming off their bye. After that, Kansas City's schedule is pretty tough. They'll play the Houston Texans. They'll play the Dallas Cowboys. I think they'll play the Tennessee Titans. And so, like, their schedule kind of balances out a little bit. Yes, they'll play the Chargers and the Raiders one more time. But the two toughest games remaining here for Kansas City are this week and next week for them. Whereas Denver, you get a win here. You go to 9-2. You put Kansas City at 5-5. You have a head-to-head over them, which is obviously great. Your conference record obviously would be, I think, 6-2 at that juncture, which is very important to have when you talk about seeding inside the AFC playoff race and some of the other teams that are trying to creep in. And then you just kind of gain one more step ahead of the Chargers. And the Chargers, you know, play at Jacksonville this week. Hopefully they can lay an egg and, maybe some warmer weather there. And then all of a sudden you have some breathing room here if you are the Broncos. But this game will very much, I think, determine, you know, I think a win gives the Broncos a higher percent chance of winning mm-hmm. the AFC West. I think a win by Kansas City puts them right back into the race and makes, I think, everything interesting down the stretch for this team. I think that the players recognize the importance of winning the division. That's a goal that the players in the locker room said is very important to them. Win the division, host a playoff game, win a playoff game, get to the Super Bowl. That's the goal. And look, this is a team that is taking things week by week. They're not looking too far ahead, which is, I think, a good sign of their mentality. But yes, they do have to play better here if they are going to try to capitalize and obviously win the division for the first time in what? 10 years? Oh, it's been a long time.
Was it the Super Bowl season, wasn't it? The last time? It was 2015. Yep. Yeah, okay. Oh, crazy.
That could be a good sign, though. but what is maybe your most important matchup? Is it from Chiefs defense perspective against the struggling Broncos offense, or is it this wonderful Broncos defense against this, so to say, also wonderful passing game from Patrick Mahomes and all the Chiefs skills players who are healthy and back for them?
Yeah, I think the biggest matchup is going to be the defensive side of the ball here. Look, Nick Benito, Jonathan Cooper, that pass rush that's got 46 sacks on the year. Last year they had 63, which led the NFL. It was a franchise record for them. But right now they're on a pace to shatter the 1984 Chicago Bears record that they had set there. They've been averaging 4 or 5 sacks a game at this juncture. And so when you have, you know, all these games remaining where that has kind of been like your trend, you are on pace to shatter that here. And I think that's going to be fun. You mentioned all the weapons being back. You know, no Pat Surtain this week. Obviously, Zeke's continuing to recover from the pectoral injury. But you mentioned Juju Smith-Schuster, Hollywood Brown, Rashee Rice, Xavier Worthy, Travis Kelce, Kareem Hunt's done a tremendous job for them. Isaiah Pacheco should be coming back off of his injury. They were banged up a little bit going into their bye week. They're getting everybody back. So this is definitely going to be a big game here for Denver. I think defensively, the key is getting after Mahomes, getting off the field on third down, trying to sack him? And more importantly, can you find a way to force him to turn the football over? That's going to be key here this week. And of course, I think we can't ignore, you need your offense to put up points, because if the defense is going to be on the field all game with the Chiefs, it's going to be tough. That's a tough task for anybody, no matter how good your defense is. That is a big challenge. So the offense has to help take that weight and that pressure off their shoulder this week too.
And you need the great Bo Nix, because the Chiefs don't allow much rushing yards to running backs, which is helpful for the Broncos, should be helpful. But so you need Bo Nix doing not everything. That's maybe a little bit too much asked, but the passing game should work against the Chiefs.
Yeah, that's the hope. Quick passing game, get it out. We know Steve Spagnuolo loves to run those double A-gap blitzes from the linebackers on third down. They, like I said, they're talented defensively. You got Chris Jones still. George Karloftis is a guy who always plays with a high motor here against Denver. They just got the pieces to kind of make things a little bit frustrating here. So you can't continue the trend of your struggles there. So I'm hoping that they, instead of the longer developing plays, hopefully they can get some of those quick pass shots. Obviously, I think Trent McDuffie is going to follow Cortland Sutton wherever he goes. Mm-hmm. Teams have been bracket covering him all year. I imagine that trend is probably going to continue. So you need your other playmakers to step up. Marvin Mims should be back. We'll see if J.K. Dobbins is able to go this week. He had a foot injury that he suffered on a hip drop tackle on Thursday night. So we'll see if he's going to be ready to go for this game as well. But Marvin Mims should be back in the mix.
We will
be a great matchup.
Yeah, we were looking forward to it. Right now, outside of my window, there was a train going by. So maybe if the Broncos win, there will be some space on the bandwagon for other fans as well. We will see for this one. Thank you very much for your time. We are looking forward to this AFC West rivalry. And also, thank you very much for your insights from the Denver Broncos.
Yes, thanks for having me. I appreciate you guys.
Game of the Week.
Ja, vielen Dank, Cody. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Chiefs.
Weiterreden können, oder?
Ja, total. Also ich rufe den auch gleich nochmal an nach unserer Aufzeichnung hier heute. Wirklich toller Typ und sehr spannende und vor allen Dingen auch richtig auf den Nagel auf den Kopf getroffene Aussagen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Den Nagel ins Knie geschossen, ist bestimmt mal so ein Lothar Matthäus-Spruch.
Genau.
In fünf Jahren.
Die Broncos dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken und wir machen weiter mit unserem Game of the Week, denn ja, Denver Chiefs könnte auch eins sein, aber wir haben einen richtigen Kracher, mein lieber Christoph Stadler. In der NFC West geht's richtig zur Sache. Die Seattle Seahawks gegen die Los Angeles Rams. Beide stehen 7-2. Es geht um die Vorherrschaft im Wilden Westen, nachdem die Niners da jetzt ein bisschen, Federn haben lassen müssen, gibt's jetzt das Duell Seattle gegen LA und das ist ein richtig geiles, weil beide Teams einen richtig guten Job machen.
Beide stehen 7-2. Die Rams sind die Nummer 1 in der NFC West, die Seahawks die Nummer 2 in der NFC West, beide mit 4 Siegen in Folge. Ich habe noch mal nachgeschaut, weil ich es nicht mehr so ganz parat hatte, muss ich zugeben. Die Seahawks haben nur gegen San Francisco verloren, war auch tendenziell mehr drin, und gegen Tampa, beide lustigerweise daheim. Die sind ja auswärts tendenziell besser. Gut, dass es in Los Angeles stattfindet, meines Wissens. Und die Rams haben ja in Philadelphia verloren und nach Verlängerung gegen die Niners noch gar nicht so lange her. Also die könnten beide sogar noch vielleicht sogar 8-1 stehen, wenn man ganz ehrlich ist. Am Ende des Tages egal. Ja. Aber das ist schon, da geht es um zumindest die aktuelle Vorherrschaft in der NFC West. Und ich habe echt viel überlegt, was sind denn so da die Schlüssel-Matchups? Mit Verletzungen müssen wir immer schauen. Du hast noch in unserer Liste markiert, der Center, Jalen Sandell, der mit einer Knieverletzung einige Wochen raus ist. Das hat man auch gesehen, dass der dann raus musste beim Spiel. Das schadet ihnen natürlich schon, wenn da der Nummer 1 Center verletzt fehlt. Ansonsten müssen wir wahrscheinlich immer noch ein bisschen abwarten, weil ja auch Davante Adams, was der mit einer Oblique-Verletzung, ich glaube bei dem war es, oder, dass der auch Probleme hatte mit dieser
schrägen Rippenbauchmuskel. Teilgeschichte da, keine Ahnung,
weil ich immer noch nicht weiß, was der medizinische Ausdruck ist. Ja, aber trotzdem, lass uns vielleicht mal reingehen.
Ja.
Weil natürlich schon raussticht da das Duell da, was die Quarterbacks haben. Ich weiß nicht, mit wem willst du eher anfangen, Darnold oder Stafford?
Ich hätte tatsächlich eher erstmal mit Darnold angefangen, genau aus diesem Grund, weil du den Center schon angesprochen hast. Und das ist dann mit eins der wichtigsten Matchups. Oluwatimi wird übernehmen. Der hat letzte Saison auch schon mal 8 Spiele auf Center gemacht, nachdem Connor Williams ja überraschend in Rente gegangen ist, wenn ihr euch erinnert. Und das ist für mich eine ganz, ganz interessante und wichtige Personalie, weil erinnert euch mit Oluwatimi und gemeinsam mit Geno Smith gab es viele Spiele, die waren jetzt nicht über 4 Viertel schwach, im Zusammenspiel Offensive Line Quarterback, aber Geno Smith musste schon ein paar Mal zaubern. Snaps waren nicht gut und das hat Oluwatimi jetzt auch in dem Moment schon gezeigt, als er rein musste im Spiel. Deswegen bin ich da gespannt und das ist für mich ein Thema, die Offensive Line gegen den Pass Rush, Sam Darnold Zeit zu verschaffen. Denn wir haben auch gesehen, Christoph, und wenn du auch schon so gesagt hast, oh ja, mit dem will ich auch reinstarten, Sam Darnold, so gut er und die Seattle Seahawks mit ihrer Offense ist, das muss man auch nochmal ganz kurz ins Bild stellen, beide Offenses sind in vielen Kategorien Top 5 und das auch völlig zu Recht, nicht in allen, aber in einigen, eigentlich nur im Lauf nicht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und Sam Darnold aber klar auch fehleranfällig, beziehungsweise wenn er Druck bekommt, wird es auch tricky und deswegen finde ich diese Center-Position echt interessant. Was da passiert.
Vor allem, du schlägst die Cardinals ganz souverän, was war's? 44 zu, ich krieg's Ergebnis nicht mehr hin. Ich hätte jetzt auch 21 gesagt, ich schaue nochmal parallel schnell nach. 44-22, ja, schau. Genau. Ja. Hätte man sich sogar merken können, einfach mal zwei das Ganze nehmen. Und da hat er eben für drei Turnover gesorgt, war jetzt aus seiner Sicht nicht spektakulär oder nichts Spektakuläres, es war nicht nötig, aber er hat eine Interception, zwei Fumbles lost, und die Rams haben insgesamt schon 14 Takeaways. Mhm. Auf der anderen Seite die Seahawks mit den zweitmeisten Giveaways. Das ist ein Thema, das wird immer ein Thema bleiben, ohne das jetzt komplett auf Darnold schieben zu wollen. Aber da sehe ich schon Chancen für die Rams, da auch was Output zu bekommen, was Turnover anbelangt. Und es ist halt bei den Seahawks verdammt wichtig, dass auch dein Laufspiel konstant funktioniert. Das war jetzt in den letzten drei Spielen grundsolide. Da hatten sie 134,7 Rushing Yards pro Spiel. Das ist der neuntbeste Wert in dem Zeitraum. Hatten auch 5 Rushing Touchdowns. Also auch für Ergebnisse gesorgt, weil davor in 6 Spielen waren 6 Rushing Touchdowns. Also die wurden da deutlich effizienter, beziehungsweise der Output wurde auch mit Punkten wirklich dann garniert. Ich finde, weil wir anfangs der Saison immer gesprochen haben bei Darnold, der geht vor allem tief und das ist so wahnsinnig effizient. Er trifft da alle, was crazy war und wir alle darauf gewartet haben, dass es ein bisschen nachlässt. Es hat ein bisschen nachgelassen. Nicht, dass er da Fehler jetzt macht per se. Aber ich habe es auch nochmal nachgeschaut. In den letzten 3 Spielen war es im Schnitt eigentlich nicht ganz 2 tiefe Bässe, also 1,7 um genau zu sein, und ein tiefer Catch bei 20 oder mehr Air Yards. Davor noch im Schnitt hat er 3 Versuche tief genommen pro Spiel und es waren 2,2 Catches. Also es hat sich schon nach unten bewegt, das, was sie so wahnsinnig erfolgreich gemacht hat, dass tief eigentlich immer alles ging, natürlich vor allem mit Jackson Smith und Jigba. Das hat so ein bisschen nachgelassen, weil natürlich auch das Laufspiel besser geworden ist. Das halte ich jetzt eigentlich für ein ganz gutes Zeichen. Trotzdem, Rams, Laufverteidigung, das wird schwer.
Ja.
Also ist das Laufspiel so ein Faktor kann so ein Faktor sein für die Seahawks?
Ja, total. Also die Los Angeles Rams Defense ist Platz 9 in der Laufverteidigung overall, wenn man es jetzt auf den Yards runterbrechen möchte. Deswegen wird es eins sein und das ist genau, schlägt in die gleiche Kerbe. Witzig, wir sprechen uns ja da immer nicht ab beim Game of the Week mit Absicht, damit wir eine schöne Diskussion vielleicht auch führen können. Da sind wir aber tatsächlich gleicher Meinung, denn wenn man Seattle sich anschaut, die lassen die wenigsten Sacks zu dieser Offensive Line. Deswegen sage ich, ist das für mich im Passing Game, wenn der jetzt ausfällt, natürlich ein Thema. Und wenn dem so sein sollte, muss das Laufspiel, und das hast du ja gerade schon skizziert, ganz klar konstanter werden, ganz klar besser werden. Sie hatten, glaube ich, irgendwie lange Zeit oder immer noch knapp unter 4 Yards pro Carry. Das ist auch kein guter Schnitt. Das ist etwas, wo du Sam Darnold helfen musst. Und klar kann man sagen, es ist ein Spitzenteam, wenn wir auch auf die Defense so im Hinterkopf mal behalten, bevor wir da jetzt in die Tiefe gehen, wenn du die Spiele wie letzte Woche gewinnst, da musst du Sam Darnold, was hat er? 10 von 12 Pässe, 170 Yards oder so, und du gewinnst das Spiel halt trotzdem deutlich mit 44 Punkten.
Deswegen, das meine ich, es hat ihn gar nicht großartig gebraucht, die Fehler waren eigentlich egal.
Genau, richtig, und das ist dann natürlich ein bisschen scary, aber auch natürlich Shoutout dann an der Stelle an die Defense, können wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, aber ich bin da bei dir, dass da mehr, ich glaube, vor allen Dingen gegen die Los Angeles Rams, du sprichst die Laufverteidigung an, die Passverteidigung ist so, Mittelmaß, ein bisschen unteres Mittelmaß, wenn man so möchte. Da glaube ich schon, dass es viel mehr Balance aber brauchen will, weil ich glaube, Sam Darnold wird sehr viel unter Druck sein. Sehr viel unter Druck sein von den Kollegen Verse und Co.
Da ist die Line natürlich dann wieder, die auch super besetzt ist. Und ich glaube einfach, dass, was wir auch ja vor der Saison angesprochen haben, Puna Ford ist für diese Defensive ein Game Changer.
Ja.
Das mag jetzt ein bisschen blöd klingen, aber das ist genau der, den sie gebraucht haben, damit die Laufdefensive eben auch funktioniert. Ich liebe Puna Ford auch so ein bisschen unterschätzt. Der hebt sie da wirklich auf ein neues Level. Die haben bisher in der Saison 3-mal mehr als 100 Rushing Yards zugelassen. Seit Woche 3 ist es genau noch einmal passiert. Das war Woche 6 gegen Baltimore, als Lamar nicht dabei war Sie hatten 179 Rushing Yards, die Ravens, 122 von Henry, gut, haben sie aber trotzdem gewonnen.
Ja, es ist
sie haben es aber trotzdem gewonnen, das war gar nicht der negative Faktor. Und ich glaube, wenn sie es schaffen, den Seahawks den Lauf wegzunehmen, weil das ist, du hast gerade angesprochen, dass sie zwar besser sind, aber immer die Effizienz auf mittelmäßigem Niveau immer noch ist. Und ich glaube, dass sie da Probleme haben werden und dann hängt alles an Darnold und dann werden Fehler wahrscheinlich passieren, weil der Pass Rush eben auch gut ist. Und das sind viele Komponenten, die für Darnold, glaube ich, ihm nicht so gut schmecken werden.
Und das bringt mich zu einer Frage, die ich dir stellen wollte, weil ich meine, dass Jackson Smith und Jigba überragend ist, jetzt als erster Receiver über die 1000 Yards geknackt und ich glaube fast 39% der Yards da von Darnold gehen auf ihn. Es war ja auch bis Cooper Kupp dann zwei Long Catches hatte er ja auch letzte Woche wieder so. Glaubst du, dass wenn das alles, was wir gerade skizziert haben, was da auf jeden Fall in der Balance und im Laufspiel besser wird und der Druck auf Darnold besser wird, dass dann die Rams eventuell diese Connection, die sie ja klar haben, ich meine, diese Spiele und diese, ich übertreibe jetzt 120 Passing Yards, nehmen wir mal als Beispiel von Sam Darnold, 118 gehen davon auf Smith und Jigba, das ist schon heftig. Also wenn die Rams das auch so ein bisschen, eindämmen können, was sie nicht komplett tun werden können, aber dann wird's halt mit dem Druck von der Line, die ich für überragend halte, besser als es die Statistik übrigens sagt bei den Los Angeles Rams in der Defense vorne, dann wird's halt tricky, wenn Smith und Jigba dann auch nicht funktioniert. Das ist deswegen für mich das wichtigste Matchup, was diese Seahawks-Offense in der Balance und im Passing-Game dann auch macht, wenn das Laufspiel eben nicht funktionieren sollte.
Es war halt Shahid jetzt einmal mit dabei gegen die Cardinals. Ja. Den können wir noch nicht so wirklich einschätzen, wiefern der jetzt da vielleicht schon weiterhelfen kann. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht.
Nee, deswegen habe ich noch weggelassen.
Richtig gut genug beantworten. Ja. Ich glaube, dass Jackson Smith und Jigba zu seinen Zahlen kommen wird. Aber ob das eben dann reicht, weil halt damals noch gar nicht übergesprochen, die Rams Offense halt brutal vorlegen wird oder zumindest eine hohe Pace an Punkten an den Tag legen wird, dass quasi der Druck da ist, für diese Offense zu produzieren, weil so gut ich diese Seahawks Defense finde, die Offense bei den Rams sehe ich im Moment nicht als stoppbar an.
Ja, absolut richtig. Da sprichst du vor allen Dingen einen Mann an, der jetzt irgendwie, glaube ich, wir haben das letzte Woche oder vor zwei Wochen mal gestellt, keiner spricht über Matthew Stafford.
Ja, das war letzte Woche, glaube ich.
Ja, das war letzte Woche. Matthew Stafford, der erste Quarterback in der NFL-Geschichte, der drei Spiele in Folge vier Touchdown-Pässe schmeißt und keine Interception. Der sechste ever, der vier oder mehr Touchdown-Pässe in drei Spielen in Folge macht. Das ist total krass, was der aktuell liefert. Der hat jetzt 20 Touchdown-Pässe, keine Interception in den letzten sechs Spielen. Das ist völlig irre. Und was dazu kommt, das ist ja, glaube ich, auch mit deiner Lieblingsstatistik immer, mag ich jetzt einfach mal so reinschmeißen, auch gegen den Blitz ist er halt einfach überrahmt. Der hat letzte Woche alle vier Touchdown-Pässe gegen den Blitz geschmissen. Also Druck, egal, Stafford. Und wie hat's Tom Brady so schön gesagt? Ey, wenn du so weitermachst, du hast noch 8 gute Jahre in dieser NFL.
Ja, das war lustig.
Das war sehr witzig.
Das habe ich als Nein interpretiert bei Stafford.
Ja, absolut. Also Spaß beiseite, was der Typ gerade im Passing-Game mit einer Ruhe, die er ausstrahlt, selbst wenn er Druck bekommt, / Blitz, da hat er alle vier Touchdown-Pässe, nochmal, ich wiederhole mich, geworfen im vergangenen Spiel, auch wenn er rausrollen muss. Das ist alles aktuell so stimmig.
Im Moment der beste Quarterback.
Ja, total, finde ich auch. Ja.
Ja, und das Lustige ist ja, der ist gar nicht so viel unter Druck. Der ist nur bei 34% seiner Dropbacks unter Druck. Ich weiß jetzt gar nicht, da ist er ganz weit hinten auf jeden Fall zu finden. Da ist er dann solide, wenn es Pressure gibt. Da ist natürlich auch die Hoffnung bei den Seahawks. Du hast die dritthöchste Pressure Rate. Die Line ist brutal von den Seahawks und die brauchen ja auch gar kein Blitzing dafür. Die Bengals sind's. Die Bengals, die weniger blitzen als die Seahawks, sehe ich jetzt auch. Also natürlich werden die ein paar andere Looks ihm wahrscheinlich anbieten, aber die werden, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, so mit ihrer D-Line, mit ihrem Four-Man-Rush, glaube ich, Druck ausüben können, aber sie werden Druck brauchen, weil ich habe extra mal angeschaut, Stafford, wenn er keinen Druck bekommt, und das ist wirklich brutal, 8,2 Yards per Attempt, das ist dann nur Platz 10, aber der hat 19 Touchdown-Pässe dann, nur Goff hat 20 und 2 Interceptions.
Ja.
Also de facto, wenn er keinen Druck hat, ciao.
Ja. Das ist, also, aber wie gesagt, auch wenn er Druck hat, ciao. Das ist es ja. Also, das ist,
Genau, wenn er Druck hat, hat er 6 Touchdown-Pässe bei keiner Interception.
Ja.
Sind zwar 5 Turnover-worthy Plays mit dabei, das kann man in die Hose gehen, gerade gegen so eine Defense von den Seahawks, die halt auch physisch daherkommt, stark daherkommt. Trotzdem kannst du nicht drauf spekulieren, ja, wenn wir nur Druck setzen, dann wird's funktionieren. Nee.
Aber schau mal.
Stafford ist brutal.
Aber schau mal, das ist ja genau das, wenn wir gerade jetzt über Sam Darnold und diese Offense gesprochen haben und jetzt über Stafford und diese Offense sprechen, haben wir eher das Gefühl, dass die Rams-Defense da eher was beeinflussen kann als die Seattle-Defense, oder? Die ja auch nicht schlecht ist, die lassen ja auch nicht viele Punkte zu, die sind in der Passverteidigung auf dem gleichen Level wie die Rams, aber, also Mittelmaß in der Statistik, aber die finde ich von den Statistiken abgewandt nicht so stark wie die Rams-Defense gegen den Pass. Und deswegen habe ich so das Gefühl, Stafford kann gerade alles mit allem umgehen, auch wenn es ein Divisionsrivale ist, wissen wir alle, das sind dann immer ein paar härtere Spiele. Aber wir haben beide eher Punkte gefunden, wo man sagen kann, die Seattle Seahawks haben in der Offense vielleicht Probleme. Bei den Rams habe ich das Gefühl nicht, dass die Seattle-Defense ihnen richtig Probleme machen kann mit dem, was sie im Passing-Game machen. Dass das Laufspiel bei beiden übrigens auch ein bisschen eingeschlafen ist, was heißt eingeschlafen, klingt sehr negativ, sagen wir mal nicht das Gelbe vom Ei ist auch klar.
Seahawks Defensive ist gut gegen den Lauf, mal schauen, ob sie das dann wegbekommen, ja. Aber trotzdem, wenn du halt, in Anführungszeichen, wegbekommen, du hast halt einen Puka Nacua und einen Davante Adams.
Das wissen wir, die brauchen den Lauf ja nicht, das ist es ja.
Das ist eine gute Nachricht für die Seahawks, dass letzte Woche Devon Witherspoon wieder zurück war. Also wenn der raus wäre, hätte ich ein brutal schlechtes Gefühl, dass der zum Beispiel auch gegen die Cardinals sein Comeback feiern konnte und jetzt nicht gegen die Rams jetzt erst zurückkommt. Ja. Der hat 72 Snaps gespielt, ist schon mal eine gute Zahl. Hast du gleich gemerkt, in Coverage in seine Richtung wurde zweimal geworfen, da gab es einen Catch für 6 Yards. Also genau das, was man von Witherspoon erwartet. Und natürlich wird er jetzt mit Davante Adams ein heißes Matchup haben. Nick Amon-Worry, könnte mir vorstellen, im Slot halt dann unter anderem gegen Puka Nacua, ob der dann auch Outside da gegen den spielen wird. Das sind zwei absolute Schlüsselspieler für mich da. Für einen Rookie auch gleich eine brutale Aufgabe. Ich glaube, bei Witherspoon wissen wir schon, was wir bekommen können. Und jetzt sind es Nacua und Adams. Und das ist auch so eine Tendenz jetzt zuletzt oder auch in dieser Saison. Die Rams spielen verdammt viel 13 Personnel. Also mit 3 Tight Ends. Mhm. Also extrem heavy. Glaube ich, die Seahawks haben die Mittel, das eben auch heavy, dem Heavy zu begegnen. Aber also, dass die Line halt genug Physis hat, das auch tatsächlich klar. dem zu begegnen. Kein Team spielt mehr. 13 Personnel sind auch nach EPA da die Nummer 1, die Rams. Das ist eine ausgewogene Stärke bei denen. Aber nur 17% dann eben auch Passspiel. Also geht dann viel über den Lauf. Und da sind wir beim Thema, dass die Defense der Seahawks da eigentlich ganz gut ist. Ob sie es jetzt dann wegnehmen oder nicht, keine Ahnung. Auf der anderen Seite spielen ganz wenige Teams nur 13 Personnel gegen die Seahawks. Also, weil sie eben wissen, dass da Physis da ist.
Ja.
Das ist, glaube ich, die wenigste Rate, die gegen die Seahawks 13 Personnel gespielt wird.
Also,
das ist die Frage eben. Ich will jetzt nicht sagen Stärke und Stärke, so wäre es richtig. Mhm. Aber die Rams werden das spielen, weil sie es eben dieses Jahr eben diese Heavy Formations eingeführt haben, um eben einen Lauf dann zu etablieren. Das klappt mal besser, klappt mal schlechter. Aber 3 Titans, ja, ist halt das Spiel dieses Jahr. Von ihnen, und da bin ich eben gespannt, wie die Seahawks das dann angehen werden. Es ist eigentlich nicht unbedingt ihre Spielart, dann zum Beispiel auch die Box zuzustellen. Die spielen ganz, ganz wenig Stacked Boxes. Vielleicht spielen sie jetzt ein bisschen mehr. Weiß ich aber nicht, ob sie da nicht vielleicht sogar eher das Team sind, das eben Sachen vorgibt, anstatt auf den Gegner zu reagieren. Bei Lightboxes, was sie dann eben eigentlich spielen, lassen die 7 wenigsten Yards per Attempt zu und lassen auch sehr wenige Big Plays zu. Da bin ich echt gespannt, ob da so ein bisschen die Abkehr kommt, weil natürlich, wenn du dann an der Line wieder mehr machen solltest, sie spielen auch wahnsinnig wenig Man-Coverage. Also das ist eigentlich nicht ihre Art. Deswegen erwarte ich eigentlich nicht so viel Stack-Boxes, um dann wieder viel oder mehr Man-Coverage spielen zu müssen, weil es ist eigentlich nicht ihr Spiel. Ich glaube, die sind am 4 wenigsten Man-Coverage oder sowas
in dem
Bereich. Also mein Gefühl ist nicht, dass die sich großartig umstellen werden, um die Rams da zu begegnen. Und dann bin ich gespannt, ob sie sie halt so gestoppt bekommen, wie es andere nicht hinbekommen haben, wie sie es aber vielleicht aus ihrer Qualität hinbekommen können, einfach mit Heavy Formation
bei den Rams. Und weißt du, was das Schöne ist? Es ist ein Divisionsduell und sie kennen sich sehr gut. Und wir wissen alle, wenn man sich gut kennt, gibt es manchmal Low-Score-Games, weil sie sich eben genau das entgegenschmeißen. Das heißt, die Rams wissen ja auch, was sie von dieser Seahawks, so wie du
sie haben noch kein Spiel gesehen von den beiden dieses Jahr.
Eben, so wie du es gerade skizziert hast. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie eben beide nicht großartig viel ändern werden. Und das ist dann sehr spannend zu beobachten, wie du es gerade siehst. Also sehr, sehr spannender Punkt, den du da anbringst. Deswegen auch die Frage, glaubst du dann, dass die Rams Kyren Williams, klar werden sie ihn versuchen ins Laufen zu bringen, aber du weißt, worauf ich hinaus will, auch den mehr über die Outside-Zone zum Beispiel zu schicken, wo er jetzt nicht unbedingt der Schnellste ist, muss man auch ehrlicherweise sagen, aber durchhuddeln kann der schon auch.
Also ganz ehrlich, wenn das Laufspiel bei den Rams auch noch funktioniert, dann bin ich aber zu 100% bei den Rams. Dann habe ich
absolut.
Ja. Dann weiß ich nicht, wie es funktionieren soll. Bei aller Qualität für die Defensive, aber dann sehe ich kein gutes Ende.
Nee, total. Aber da bin ich gespannt. Deswegen dieser Divisionspunkt ist für mich ein Punkt Physis. Das wissen wir alle. Das ist Physis, weil sie sich gut kennen, weil sie stick to your own strength. Schwieriges
genau,
Wort.
Genau, sehr schöner Ausdruck. Ich wollte es nicht aussprechen, weil ich es nicht aussprechen kann.
Ja, ich muss jetzt auch meinen Bildschirm putzen, egal. Und das ist, was wollte ich jetzt sagen? So, und deswegen erwarte ich, dass es natürlich so ein physischer Kampf wird. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Rams dann eben doch auch mehr auf Laufspiel und Kyren Williams vor allen Dingen outside, was auch eher untypisch ist, setzen werden. Da bin ich wirklich gespannt.
Ich schau gerade mal, wenn Kyren Williams links außen, rechts außen, links macht er, ganz links eben, outside 4,2 Yards per Attempt, rechte Seite also 5,6 Yards per Attempt. Also waren die Zahlen jetzt gar nicht
sogar. Es geht sogar.
So schlecht.
Das geht sogar.
Jetzt auf den ersten schnellen Blick bei Kyren Williams. Ja. Spricht jetzt aber eher noch mehr für die Rams.
absolut richtig. Aber am Ende des Tages, um es offensichtlich zu machen, Darnold und die Seattle Seahawks dürfen sich keine Fehler erlauben, weil dann wird es gegen die Rams halt wirklich sehr, sehr schnell tricky. Und du hast es vorhin ganz am Anfang angesprochen, Turnover sind bei den Seahawks ein Thema in der Offense. Die Rams sind ja da in der ich habe es mir das extra aufgeschrieben irgendwo, jetzt muss ich wieder suchen. Die Los Angeles Rams haben eine Turnover-Difference von plus 7 und die Seattle Seahawks minus 4. Das Witzige dabei ist, dass die Seattle Defense 9 Interceptions hat und die Rams nur 6. Was schließen wir daraus? Dass die Rams eben keine Fehler machen in der Offense und die Seahawks eben schon. Und das wird ein ganz, ganz wichtiger Faktor werden für Seattle, um dieses Spiel dann zu gewinnen.
Ich glaube, die meisten wären erstmal bei den Rams, dann nur hüte ich mich tatsächlich gegen die Seahawks zu tippen, weil die mich ein paar Mal schon überrascht haben. Was meine Frage an dich noch wäre, sind beide Teams für dich im Moment in der Top 5 der NFL? Wenn du so ein Power-Ranking jetzt gerade hättest, wären da beide Teams mit dabei? Ich glaube, die Rams hätten wir beide mit dabei. Sind die Seahawks bei dir auch in den Top 5 mit dabei?
Jetzt muss ich mir mal kurz einigen. Also von AFC und NFC, also komplett.
Einfach von der NFL, jetzt gar nicht nach Potenzial, was die Ravens noch haben sollten, wenn sie komplett fit sind.
Nee, schon klar.
Wirklich ganz, ganz aktuell.
Lass mich mal durchschweifen. Also die Rams für mich ganz klar.
Ja, ich glaube, das wird bei den meisten sein.
Und jetzt gucke ich mal, was haben wir denn noch so hier? Wir haben Lions, Eagles. Ja, Eagles war jetzt irgendwie auch nicht so, aber ja, muss man. Patriots muss man. Ich glaube, sie kratzen knapp an der 5. Ich würde eher sagen ja, aber vielleicht auch Platz 6, 7 vielleicht sogar. Aber das ist der Eindruck aufgrund dieser Turnover-Geschichten. Aber ich sag auch, wenn du so eine Spiele gewinnst wie letzte Woche mit den 2 Defense-Touchdown von Lawrence, mit den super Feldpositionen, die du jedes Mal hattest, wenn ein Quarterback nicht viel machen muss, erinnere dich, es hatten wir letztes Jahr bei den Detroit Lions, als Jared Goff seinen Rekord aufgestellt hat, 18 von 18, für was hatte der dann, die 100%ige Completion Percentage und was weiß ich, 150 Yards, gewinnst halt trotzdem haushoch, dann ist das auch ein Spitzenteam. Und deswegen würde ich würde die Rams auf jeden Fall in die Top 5 und die Seahawks auf 5,5.
Okay, vielleicht. Bei mir sind sie in der Top 5 mit dabei.
Ja,
okay. Weil die Rams sind safe, ist vielleicht wahrscheinlich sogar das beste Team. Die Eagles sind für mich einfach dabei, weil sie ihre Spiele auf irgendwie die komischen Art und Weisen gewinnen können. Das ist halt einfach dann. Ich meine jetzt nur meine Top 5.
Ach, du gehst jetzt mal durch.
Ich habe eben die Rams, die Eagles sind bei mir einfach Top 5 mit dabei.
Ja.
Es ist nicht schön, aber es ist erfolgreich. Ich habe auch, lass mich kurz überlegen, weil ich überlegt habe, halt aus der AFC. Bei mir sind es die Chiefs, sage ich ganz ehrlich, auch wenn sie gegen Bills auf den Deckel bekommen haben. Mhm. Und ein AFC-Team war mir zu wenig und die Patriots müssen wir eigentlich fast mit reinnehmen. Ja. Und dann war eben der 5. Spot. Da hätte ich jetzt vielleicht eher die Lions gesagt mit dieser Offense, die ich nicht so negativ gesehen habe, wie sie es scheinbar selber gemacht haben. Mhm. Deswegen sind es für mich die Seahawks auf 5.
Okay, krass. Und die Colts dann also nicht. Okay.
Ja, da bin ich immer noch ein bisschen, das ist mit den Broncos. Colts sind bei mir so ein ähnliches Thema wie die Broncos. Wenn Jonathan Taylor jede Woche so spielt, wären sie Super Bowl Champion.
Ja, aber dann ist Jonathan Taylor Top 5. Ja.
Der Rest genau, der alleine.
Genau. Ja, okay, spannend.
Weil das alles jetzt so negativ, also meines Erachtens, das war in meiner Recherche auch so negativ für Kampf für Seahawks, so negativ sehe ich sie gar nicht.
Nein, null.
Ich sehe die hier durchaus im Spiel drin. Ich würde es 55-45 pro Rams machen. Aber es klang eben so und so war mein Zettel eben auch. Alles so pro Rams und eigentlich haben die Seahawks keine Chance. Das war nur mein eigenes Empfinden, ja. Und so sehe ich es gar nicht.
Nee, da bin ich bei dir. Ich sehe es auch als sehr, sehr eng. Mein Gefühl war nur in der Recherche. Was habe ich denn heute, sag mal?
Recherche.
In der Recherche.
Du hast jetzt mit vielen Amerikanern gesprochen die letzten Tage.
Ja, das stimmt.
Vor der
Podcast-Folge, dass ich eher und schneller Matchups oder Schlüssel gefunden habe, die zugunsten der Rams ausgehen. Aber trotzdem sind die Seahawks ein unfassbar starkes Team und auch zu Recht da, wo sie sind. Und sie haben auch eine Chance gegen die Rams. Da bin ich bei dir. Ich sehe leicht bevorteilt, sagen wir mal, 60-40 oder wie würde Lukas Podolski sagen, 70-40 für die Los Angeles Rams.
Weil Stafford die Zahlen...
Also nicht an Punkten, sondern Prozent, Freunde, aber ich würde die Punkte auch nehmen.
Stafford à la Bonneur im Moment, das muss man einfach auch positiv erwähnen. Trotzdem, das war gegen angeschlagene Niners, die auch keinen guten Tag hatten. Gegen die Saints, wo die Saison vorbei ist. Gegen die Jacksonville Jaguars in London, die in anderen Sportarten, würde man glaube ich sagen, Busbeine hatten. Die hat einfach gar nichts.
Was sind denn
die war einfach gar nicht da. Und dann Baltimore, die auch keinen guten Tag hatten. Sie es dann über die Defensive gelöst haben.
Also da können wir an der Stelle sagen, das wird ein wirklicher Kracher, das wird ein tolles Spiel. Haben wir natürlich auch als Teil der NFL-Konferenz am Sonntag ab 22.05 Uhr in diesem illustren Kreise der tollen Spiele für Woche 11. Bevor wir den Rest durchgehen, was euch erwartet, was sind denn Busbeine?
Kennst du es nicht? Ich dachte, es gibt's, sagt man es im Fußball nicht auch noch, wenn du eine lange Busfahrt hattest und...
Ach so, okay.
Ich kenn's halt aus dem Eishockey-Sport.
Ja, schwere Beine sozusagen.
Dass du Busbeine hattest, weil du... Gut, das kommt im Fußball nicht so vor, dass du 7 Stunden eine Busfahrt hattest. Muss man sagen, das machen die Fußballer eher selten.
Ja.
Dann mal die klassischen Busbeine.
Du, bei mir im Amateurbereich war es entweder so, wir sind zu Fuß zum Platz gelaufen oder ich saß 3 Stunden im Auto. Also ich hatte immer Busbeine. Deswegen... Aber ja,
aus dem Club raus, auf den Platz.
Genau, das sind die Clubbeine, hatte ich. Sehr schön. Die Tresenbeine, die Barbeine, egal, da können wir ewig so weitermachen. Ja, was erwartet uns Woche 11? Außer du hattest noch einen Punkt.
Nein.
Wir haben Thursday Night Football mit dem Spitzenteam, die New England Patriots zu Hause gegen die New York Jets. Das sollte eine klare Nummer sein. Dann am Sonntag natürlich ab 15.30 Uhr das Madrid-Game, die Washington Commanders gegen die Miami Dolphins. Bei uns natürlich zu sehen, 18.30 Uhr die deutsche NFL-Konferenz mit dem Spiel auch im späten Slot Seattle gegen Los Angeles Rams. Einzelspiele haben wir diesmal Sonntag 19 Uhr die Chicago Bears bei den Minnesota Vikings. Auch ein sehr interessantes Aufeinandertreffen, finde ich. Die Vikings zuletzt verloren, sahen aber stellenweise eigentlich ganz gut aus und die Bears haben nach 2x Rückstand das Ding noch gezogen. Wirklich interessant. Dann haben wir die Chiefs bei den Broncos, darüber haben wir länger gesprochen, um 22.25 Uhr. Und 2 tolle Night Games mit Detroit bei Philly. Sehr geil. Sunday Night Football finde ich überragend. Was ist da deine kurze Einschätzung vielleicht?
Ich darf's machen.
Ah, geil. Ja, dann bitte. Dann machen wir das gleich.
das ist meine kurze heute.
Super Einschätzung.
Danke. Das war das andere, aber ehrlich gesagt wollte ich über die Rams und die, die Seahawks reden. Und die Broncos waren auch ein heißes Thema.
Hast du aber recht. Und vor allen Dingen nach dem Spiel der Eagles jetzt, Monday Night Football, haben sie es auch nicht verdient, dass man da länger über sie spricht, obwohl sie gewonnen haben.
Das stimmt.
Also da bin ich gespannt, wie die es gegen die Lions machen. Und der Abschluss der Woche ist dann Monday Night Football. Das darf ich machen. Das wird auch ein richtiger Kracher.
Die Dallas
Cowboys gegen die Las Vegas Raiders. Ja, super.
Was ist da Over-Under? 60 Punkte?
Oh, das wird, ja, ich bin gespannt, ja. Ich bin sehr gespannt, was das werden wird. Hoffentlich hat keiner von beiden Busbeinen. Also, mal gucken.
Geil. Okay, vielleicht ist es dann doch nur ein Eishockey-Begriff. Da kenne ich es auf jeden Fall, Busbeine.
Ja. Sehr schön. Ja, dann sind wir durch für heute, mein lieber Christoph. Dann
sind wir durch.
Haben wir noch was zu mitgeben? Nee, folgt uns, schreibt uns gerne nach wie vor. Was wollt ihr hören? Was ist vielleicht für euch noch wichtig? Und gerne Kritik, Sterne, 5-Sterne-Bewertung und dann danke nochmal für Berlin, für alle, die uns hören und wir auch getroffen haben, die mit dabei waren. Und dann sehen wir uns nächste Woche, oder?
Over under Cowboys Raiders 50,5. Skandal!
Skandale, Skandale. Also, viva España. Bis nächste Woche.
Porta bor.
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.